Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion. Heute beschäftigen wir uns mit dem Bauteil, das das Wichtigste ist im Auto, mit der Batterie.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Jessica Reichelt, ich grüße dich.
Hallo Jerome, endlich wieder dabei.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ist schon ewig her. Julia Maulhardt ist wieder mit dabei.
Ja, die Vertretung hat aber funktioniert.
Und, sehr schön. Und Wolfgang Paul ist auch dabei. Grüß dich, Wolfgang.
Hallo Helene, ich bin total gerührt, dass wir so viel Frauenpower haben.
Ja, so muss das sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute sprechen wir über die Batterie. Und Wolfgang, du hast dazu einen Gast eingeladen. Wen hast denn du eingeladen?
Ja, der Mann ist einfach der Wahnsinn. Ohne ihn jetzt direkt den Namen zu nennen, das ist einfach 6 Jahre bei Finecon war der Mensch tätig und da hat sein Master in BWL, in VWL und Schwerpunkt Prozesskosten in der Automobilindustrie. Er hat eine Masterarbeit über Blockheizkraftwerke in der Klinik geschrieben, seine Ausbildung und zum regionalen Energiemanager hat er das gebracht. Und ich kann nur sagen, I proudly present Felix Goldbach.
Hallo Felix.
Jo, moin, grüß euch ganz herzlich.
Also ich habe jetzt gerade einen Schreck bekommen nach der Aufzählung. Ich habe gedacht, hätte ich vielleicht doch mal den roten Teppich ausrollen sollen.
Ja, das hätte so machen sollen.
Ja, die meisten sagen immer, ich bin YouTuber, weil ich bei YouTube einen relativ großen Kanal habe und da viele Leute erreiche mit den ganzen Videos, die wir machen über Photovoltaik, Speicher, Elektromobilität und warum eine Energiewende einfach absolut sinnvoll ist. Mhm. Und das versuchen wir so ein bisschen den Leuten zu erklären dort. Und da haben wir ganz viel mit Professoren und Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Auch mit Batterieforschern natürlich auch schon einige Videos gemacht und mit Professor Fichtner Interviews geführt und so. Und das dann aus dieser Perspektive der BWL, ne, Stückkosten und warum das eigentlich alles viel, viel billiger wird in der nächsten Zukunft und dagegen die Fossilen eigentlich keine Chance haben oder die Verbrennung, das sich anzugucken, ist eigentlich total spannend.
Und du planst auch ein bisschen Konkurrenz für uns, sage ich jetzt einfach mal böse, einen Podcast.
Ja, ist richtig.
Ne? Jetzt wollen plötzlich alle einen Podcast machen, was ist los?
Genau, wir haben einen Podcast angefangen, Alles wird Strom, mit dem lieben Kollegen Robin Schmid von dem YouTube-Kanal Robin TV und Robin PV. Der hatte auch so 60.000, 70.000 Abonnenten insgesamt, genau wie ich auch mit meinem Kanal Felix Goldbach. Und der kommt eigentlich vom Radio und wir haben schon seit irgendwie 2 Jahren gedacht, Mensch, eigentlich müsste man einen Podcast anfangen, genau, weil man halt viele Leute, die auch nicht bei YouTube sind oder bei Instagram oder bei TikTok und deswegen haben wir gesagt, machen wir einen Podcast, ja. Und wir können auch mal eine extra Folge machen, was bei TikTok alles für einen Hass mir entgegenschlägt, seitdem ich da seit einem halben Jahr bin. Das ist wirklich phänomenal lustig, was wir da für einen Irrsinn in die Kommentare bekommen. Das ist, okay. Halte ich auch da Vorträge drüber in Deutschland. Das ist schon witzig. Aber wir können ja mal heute mal über die Batterien sprechen, weil das ist auch ein super spannendes Thema.
Ja, das Problem bei den Batterien, ich mache mir da ja auch Gedanken. Also ich habe ja einen Tesla Model S mit einem 75er Akku drin, der aber nur 60 nutzen darf, habe ich ja schon öfter erzählt hier an dieser Stelle. Und der ist jetzt inzwischen 8 Jahre alt, dieser Akku. Und da mache ich mir schon Gedanken, wie lange hält denn der eigentlich noch? Und vor allem, was mache ich, wenn er nicht mehr hält, weil er ist jetzt gerade im März aus der Garantie rausgefallen, wenn ich dann neuen brauche. Und dann gucke ich mir so die Preise an für so einen neuen Akku. Da wird mir so ein bisschen schlecht, Felix. Habe ich irgendwie die Chance, wenn er noch 2-3 Jahre durchhält, dass es dann günstiger wird für mich?
Also bei Tesla kann man das natürlich schwierig sagen. Ja. Man müsste sich da auch mal auf dem Gebrauchtmarkt-Akkumarkt umgucken. Ist bei Tesla ein bisschen schwierig, weil die im Grunde den Besitz behalten an den Akkus. Aber ich kann mich beruhigen, wenn der so 400.000 Kilometer, 500.000 Kilometer schafft, das sollte er doch locker schaffen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel du jetzt schon gefahren bist damit.
250.
Genau, also 260, da hast du sowas. Bestimmt noch ein paar Jahre, die du den Akku gut nutzen kannst. Und im Zweifel kannst du auch bei Owe vorbeischauen und der macht mal so einen Test mit dem Akku und guckt sich mal die Zellen an, wie schlimm sind die denn wirklich kaputt. Das geht auch. Also man kann die auslesen, die Zellen bei den entsprechenden Werkstätten. Da gibt es einige in Holland, gibt es aber auch ein paar in Deutschland, die das richtig in die Tiefe angucken können. Aber insgesamt werden Akkus billiger, das muss man ganz klar sagen. Also wir sind jetzt schon bei Kilowattstundenpreisen im Großspeicherbereich bei $65 inklusive Umhausung, Container aufs Feld gestellt. Also CATL hat dort schon solche Preise aufgerufen. Auf der eWorld war das ganz normal, wo ich jetzt vor ein paar Wochen war. Und da geht's hin. Also diese unter $100 Grenze, die ist jetzt schon durchbrochen bei Akkus. Das ist ein Auto-Akku vielleicht jetzt noch nicht unbedingt. Da ist es so 100, 125 oder auch 95 Dollar, aber es wird immer billiger. Und das ist ein Phänomen, was wir aus vielen Dingen kennen. Es wird nicht nur billiger, sondern auch besser, wie bei Photovoltaikmodulen auch. Da haben wir am Anfang auch alle gesagt, viel zu teuer, wird niemals sich rechnen. Das ist bei Batterien jetzt im Moment auch das Gleiche. Ja? Also alles, was wir damals schon gehört haben bei meiner Bachelorarbeit, war Rohstoffe, es war zu teuer, wir haben nicht genug Rohstoffe, hören wir jetzt über Batterien. Aber insgesamt muss man sagen, die Chinesen und auch weltweit, die Kapazitäten werden so dramatisch ausgebaut, was die Batterieproduktion angeht, dass es nichts anderes passieren kann als das Fallen der Preise. Und dann wird es natürlich auch noch Technologiesprünge geben. Das kommt dann als nächstes. Ich war eine Zeit lang auch bei einem Professor für Innovationsmanagement oder Entrepreneurship, habe den Studenten da erzählt, was disruptive Entwicklungen sind. Und das erleben wir jetzt im Grunde. Das Erste, was jetzt passiert, ist gerade NMC-Akkus, die verschwinden aus den Autos. Da kommt dann LFP rein, weil die einfach deutlich günstiger sind. Die Rohstoffe sind noch günstiger. Man kann sie noch leichter zusammenbauen, die Akkus, diese Blade-Zellen, das ist eigentlich schon eine Folge für sich, ja. Und dann kommen als nächstes wahrscheinlich diese Feststoff-Akkus, Natrium-Akkus, wo wir dann nochmal deutlichen Preis senken können. Also so, da sind wir irgendwann bei 40, 30 Dollar pro Kilowattstunde und das ist irre. Also diese Entwicklung macht man sich oft überhaupt nicht klar, aber exponentielle Kurven, die funktionieren halt in beide Richtungen im Grunde und das unterschätzen eigentlich fast immer alle Menschen leider, weil wir irgendwie lineare Tiere sind, sage ich immer. Wir können immer uns das schlecht vorstellen, dass es doch noch günstiger wird. Und das ist der große Vorteil zu Verbrennung oder zu dem Verbrennungsprozess an sich. Da ist, ich war jetzt gerade auf der Messe, hier Hannover Messe, da stand so ein VW-Motor, ist ein unfassbar komplexes Gebilde. Habt ihr ja wahrscheinlich auch schon etliche Videos drüber gemacht. Das kann nicht mehr günstig werden oder kann nicht günstiger werden. Und das ist ausgereift im Grunde. Da haben wir ganz viele Prozesse, ganz viele Kosten. In der BWL sagt man, wir haben Hauptprozesse und wenn wir davon viele haben, wird ein Ding teuer. Das ist bei einem Verbrennungsmotor extrem der Fall. Bei einem Wasserstoffauto noch schlimmer. Aber bei einem E-Auto hast du halt viel weniger Prozesse. Und das einzig Teure ist im Grunde noch die Batterie oder war die Batterie. Und die Batterie hat sozusagen schon einen riesen Vorteil, weil das Auto leichter zusammenzubauen ist. Aber jetzt wird auch noch die Batterie extrem leicht beim Zusammenbau. Man muss sich ja vorstellen, du hast ja so kleine Rundzellen jetzt bei deinem Tesla, die dort in so Packs gepackt werden. Die Packs werden nochmal in so größere Packs gepackt. Das Pack wird nochmal in ein großes Pack gepackt. Und da hast du eigentlich 70% der Batterie ist Gehäuse. Also ist, nur 30% sind die Zellen, das ist eigentlich die Batteriedichte, die dort wichtig ist. Und jetzt kippt es gerade Richtung größere Zellen. Das kippt sich um, also 70% Gehäuse, 30% Akku kippt zu 70% Akku und 30% Gehäuse. Und da fällt es hin. Das heißt, wir haben ungefähr den Faktor 3 dort, den wir dann in den nächsten Jahren sehen werden. Und dann haben wir auf der gleichen Fläche das Doppelte bis das Dreifache an Energie. Und das ist natürlich irre. Und was noch viel wichtiger ist, ist, dass die Batterien noch viel einfacher dann zusammengebaut werden können. Also dieses Gehäuse in Gehäuse. Diese Schritte, die dort passieren. Zelle muss rein, dann wird wieder werden diese einzelnen Schritte
gemacht. Kostet alles Geld.
Sozusagen Zelle in Gehäuse und fertig. Das heißt, ganz viele dieser Prozesse fallen weg und wir haben Hauptprozesse bei so einem bei so einer Produktion von einem Auto und das ist auch der Grund dann, warum letztendlich die Elektroautos die einzige Möglichkeit sind, für die großen Autokonzerne noch Geld zu verdienen. Wir haben nur, also mit dem Verbrenner hast du einfach keine Möglichkeit mehr, eine Marge zu machen auf lange Sicht, auch gegenüber dem E-Auto. Mit dem E-Auto kann man noch Geld verdienen in der Zukunft, aber nur, wenn man halt alles sehr gut optimiert hat. Ne? Und das ist super spannend, sich das anzuschauen. Also bei einem Verbrennungsmotor, wenn du dir das anguckst, da kommt eine Hochzeit von einem Motor in ein Auto rein. Das ist super komplex und super anstrengend. Und man unterschätzt ja immer, dass ein Prozess, also ein Hauptprozess, viele Unterprozesse hat. Und jeder Unterprozess hat nochmal Detailprozesse. Und jeder Detailprozess muss geplant werden, der muss ausgeführt werden, der muss kontrolliert werden. Und sobald ein so ein Hauptprozess wegfällt, fallen ganz viele Unterprozesse und Detailprozesse weg. Und damit auch die ganzen Kosten, der ganze Overhead. Und das ist eigentlich ein gigantisches Einsparpotenzial, will ich mal so sagen, auch was das ganze Organisieren angeht von so etwas. Und dann ja, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann auch die Autos so billig werden, dass gar keiner mehr auf die Idee kommt, sich einen Verbrenner zu kaufen. Jetzt mal ganz ab davon, dass wir natürlich dann schlechtere Luft haben mit Verbrenner und dass das irgendwie giftig ist, was da hinten rauskommt und so. Das steht alles auf einem ganz anderen Blatt Papier. Die Leute interessiert eigentlich das Geld und der Preis, was ich dafür ausgeben muss. Ne?
Jetzt hat Jerome ja schon gefragt, was es ihn quasi kostet, die Batterie. Was ich tatsächlich in letzter Zeit aber immer wieder höre, und das Argument kennen wir ja alle, die Herstellung der Batterien sei ja so energieintensiv. Wahrscheinlich kannst du das bestätigen, dass es aber in der Entwicklung da ja auch Schritte gibt. Und das wird ja auch sicherlich zum Sinken der Kosten beitragen, oder?
Ja, also zum einen dieses große Vorteil, dass es wahnsinnig energieintensiv ist, kommt ja von dieser sogenannten Schweden-Studie. Ich weiß nicht, darüber habt ihr wahrscheinlich auch schon mal eine Folge gedreht.
Einen
super schlechten Akku rausgesucht hat mit 2,6 Kilowattstunden oder 1,6 Kilowattstunden Kapazität.
Ein Prototypen-Akku,
der unfassbar viel Energie verbraucht hat, den hat man dann einfach genommen und hat diesen schlechtesten Akku mit 1, oder 2,6 Kilowattstunden hochgerechnet auf einen 100 Kilowattstunden Akku von einem Tesla Model S und hat gesagt, Katastrophe. Ne? Und das ging durch die Medien. Und selbst in der Studie haben ja die Leute, die Verfasser gesagt, hey, das ist ein Prototyp, das kann man nicht, ne? Weil in der großen Fertigung, Serienfertigung wird das natürlich eine ganz andere Hausnummer sein. Und jetzt passiert auch noch ein ganz anderer Schritt. Also nicht, dass es effizienter wird, energiesparender wird, pro Kilowattstunde das herzustellen, sondern auch die erneuerbaren Energien. Auch in China überholen die gerade die Kohle, die überholen auf der ganzen Welt die fossilen. Also 2028, 2029 haben wir da wahrscheinlich schon, dass sie die überholen. In Europa war das letztes Jahr, 2024, der Fall. Im August haben die Erneuerbaren hier die fossilen überholt. Und wir haben das in China auch bald. Das heißt, dass dann erneuerbare Energien auch teilweise diese Batterien oder die Energie bereitstellen, die dafür benötigt wird. Das heißt, der Footprint wird immer besser und natürlich durch diese Massenfertigung wird die Kilowattstunde einen immer geringeren CO2-Abdruck haben. Und irgendwann werden erneuerbare Energien bauen. Das heißt, es wird ja saubere Energie genutzt, um saubere oder eine Kreislaufwirtschaft überhaupt im Laufen zu halten. Und da spielen natürlich Batterien dann eine ganz triftige Rolle. Und die haben einen Abdruck, das ist so. Ressourcen werden für alles benötigt. Aber man muss sagen, zwischen 15.000 und 55.000 Kilometer, dann ist ein Auto, auch wenn es relativ groß ist, schon besser als ein Verbrenner. Ne?
Ich sage auch immer gerne, der LKW, der den Diesel bringt, fährt ja auch mit Diesel. Also
genau. Und das wird auch nicht aufhören. Ne? Also das ist ja das Krasse. Also es wird sich ein bisschen verlangsamen, die Kostendegression und auch die Verbesserung also die letzten 10%, sagt man immer, das ist eigentlich das, was wirklich richtig schwierig ist. Ja, also da ist dann wirklich Kasus Knaxus, da müssen wir dann wirklich gucken mit Wasserstoffen, wie wir das machen. Das sind die richtig teuren Prozent, aber die ersten 80-90%, das ist eigentlich gar nicht so das große Problem. Und durch die schiere Masse wird es dann am Ende eines der billigsten Dinge. Also selbst die Erneuerbaren sind ja heute schon mit Batterien günstiger als die fossilen. Das haben auch viele nicht auf dem Schirm. Die haben eine Grundstehungskosten von 2, 3, 4, 5 Cent so. Und wenn da noch ein Cent mit Batterie drauf kommt, dann ist das immer noch billiger als fossile. Und da geht es halt hin. Ne? Also das darf man, ja, oder muss man einfach auf dem Schirm haben, wenn man jetzt so am Stammtisch sich mit Leuten unterhält, die einem erzählen, ach, das geht alles nicht, das funktioniert überhaupt nicht, ja, sehe ich auch immer in diesen Kommentaren da bei mir in den Social Media Plattformen, nee, Leute, ne, also das ist nicht so. Wir konnten uns das auch alle nicht vorstellen, dass das funktioniert und jetzt sehen wir, dass wir 60% Erneuerbare haben und die sind sehr, sehr günstig, sogar preismindernd auf den Strompreis sich auswirken und Batterien nehmen dann auch ganz viel Schärfe raus und die Batterien, die heute installiert werden, die sind ja ohne Förderung. Also da gibt es keine Subvention. Ne? Also die Speicher, die jetzt gerade installiert werden, die werden installiert ohne Subvention und rechnen sich nach sehr kurzer Zeit. Die ganzen Investoren sind massiv am Investieren. Wir haben bei der Bundesnetzagentur 220 Gigawatt an Leistung Speicheranfragen, die genehmigt werden müssen. So 220 Gigawatt, kann ich nichts mit anfangen. Im Moment haben wir 12 Gigawatt an Leistung installiert in den Netzen mit Batterien. So, jetzt kommt ein Vielfaches, wartet da eigentlich nur noch auf Anschluss oder auf Baugenehmigung und dann ist dieser große Pull bei Batterien, sorgt dann natürlich auch gleichzeitig dafür, dass die immer mehr gebaut werden und auch immer billiger werden.
Ich hatte ja kürzlich die Idee, Julia, kommst gleich dran, weil auf dich gehe ich auch gleich an, Julia, ich hatte ja kürzlich die Idee, ich könnte doch Akkus kaufen und die dann laden, wenn der Strom billig ist und dann wieder entladen, wenn der Strom teuer ist und damit Geld verdienen. Aber ich merke mittlerweile, Felix, ich bin da jetzt schon zu spät dran, oder? Da sind schon große Konzerne dran, die die sowas entwickeln oder eben machen, oder? Oder kann ich noch loslegen? Nee,
genau, also die großen Konzerne, die Investoren oder auch Netzbetreiber, die müssen da jetzt ran, die müssen Speicher bauen. Es gibt verschiedene Ebenen, ne? Niederspannungsnetz, da wo du zu Hause bist, Mittelspannungs-, Höchstspannungsnetze, da müssen auch Speicher gebaut werden. Du zu Hause kannst natürlich auch an der Energiewende teilnehmen und es gibt auch den Paragraph 14a, die Regeln, dass man dann auch Netzentgelte wieder zurückbekommt, wenn man sich netzdienlich verhält. Also sprich, es gibt zu viel Strom im Netz und du nimmst den in dein Akku oder in dein E-Auto, dann kriegst du vom Energieversorger Geld zurück. Ja? Also Netzentgelte auf dem Strompreis sind 7 bis 9 Cent. Das ist relativ viel und die kriegst du zurück. Das heißt, du kannst mit einer Solaranlage und diesen Rückvergütungen der Netzentgelte tatsächlich bis zu 280 Euro pro Jahr einsparen. Ja? Das ist sehr, sehr viel. Bis zu, ne? Also von so 90 Euro bis 250 Euro. Und das ist auf eine Laufzeit von einer Photovoltaikanlage oder so einem Batteriespeicher natürlich auch total interessant und sorgt natürlich dann auch nochmal dafür, dass die privaten Batteriespeicher auch nochmal deutlich mehr nachgefragt werden, weil es jetzt auch teilweise keine Vergütung mehr gibt für die Einspeisung, wo du jetzt dabei bist, ne? Aber das ist ein bisschen jetzt weit weg von der Batterie im Auto. Mhm. Aber ja, das Auto spielt natürlich insofern eine Rolle, weil es auch eine Riesenbatterie ist. Und wir waren jetzt bei Hans Feld, der ist komplett getrennt vom Netz. Ja, wir haben ein Video mit ihm gemacht über seine Solaranlage. Und der hat so einen Nissan auch und der kann ja bidirektional laden, ne? Und der belädt dann das Auto mit 5 kW, beziehungsweise mit das Haus versorgt er mit 5 kW. Und die Autos werden eine Riesenrolle spielen. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann und ein bisschen so, ja, ein bisschen was versteht, der wird am Ende eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und ein E-Auto in der Garage. Das ist völlig, völlig abwegig, dass das nicht der Fall sein wird irgendwann. So, Jessica. Jetzt kommt Julia.
Entschuldigung, Julia. Also mehrere Punkte. Einmal die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Akku und wie ist die Entwicklung? Also fein einfach erstmal weiter. Das habe ich auch 2 Jahre nach der Garantie noch gemacht und ich hatte auch keine Ansprüche, habe den auch auslesen lassen, also fahre ganz entspannt weiter. Und das, was, wenn man das Vorgänger- und aktuelle Modell ja nimmt, also ich habe das Pre-Facelift, ist ja so, dass jetzt zwar ein riesiger Sprung in der Technologie vom Akku ist, aber das Auto nicht so wahnsinnig innovativ ist. Also wenn ich halt doppelt so schnell laden, doppelt so schnelle Akkus sozusagen habe oder größere Akkus habe, dann ist das natürlich schon cool. Wenn ich statt 300 Kilometer 600 komme, dann macht das natürlich was aus im Leben. Also da gibt es schon einen ordentlichen Sprung. Das hat natürlich mit den Kosten zu tun, mit der Bauform und so weiter. Das ist alles irgendwie besser geworden. Und ich sag mal so, wir sind ja die Pioniere, wir sind in der Ursuppe quasi groß geworden und haben uns mit dem zufrieden gegeben, was damals schon gut war. Dass das jetzt 10 Jahre her ist, ist eine andere Geschichte und dass natürlich der Fortschritt Gott sei Dank weitergeht, ne, und da auch noch weitergehen wird, im Gegensatz zum Verbrenner, das denke ich auch. Also selbst Porsche hat den Verbrennungsmotor ausentwickelt, da kommt nicht mehr viel. Also wir kommen nie zu den Wirkungsgraden von einem Elektromotor, nicht mal in die Richtung.
Nicht mal im Ansatz, genau. Also nicht mal in die Nähe. Also, genau. Ne? Und viele reden immer von 30% Wirkungsgrad, das ist ja alles Unsinn. Ne? Ja. Die ersten Kilometer, wo so ein Motor kalt ist, da hat er nicht mal 15% Wirkungsgrad.
Genau, da habe ich noch nicht mal Abwärme.
Also, genau, also es ist halt irre eigentlich, was wir da machen. Ja. Absolut.
Weil es nichts Besseres gab, in Anführungsstrichen.
Naja, ja, und du musst dir jetzt mal angucken, BYD, ich habe ganz lange jetzt BYD-Speicher verkauft bei Fennecom, bevor wir mit den eigenen Speichern angefangen haben. BYD hat jetzt gerade ein Auto vorgestellt mit 1000 kW B- und Entlade oder B-Ladeleistung. Entladeleistung weiß ich nicht, ob das dann auch genauso ist. Aber 1000 kW. So, und jetzt haben wir, und ich habe einen 2019er Model 3 gefahren, den habe ich jetzt letztes Jahr abgegeben, der hat ja schon 250 kW geschafft in der Spitze. Und das Auto war 5 Jahre alt. Also da muss man sich jetzt mal vorstellen, was passiert denn mit den Autos, die jetzt kommen. Die Batterien werden besser, die Zellen werden besser und die Geschwindigkeiten für Laden und so werden ultra schnell. Vor allen Dingen jetzt auch so mit BYD, die zeigen, dass das mit LFP-Akkus geht. Dann haben wir CATL gehabt, die im letzten Jahr 2024 einen Akku vorgestellt haben mit 500 Wattstunden pro Kilogramm Kapazität und einer Garantie von 1,5 Millionen Kilometer für Busakkus. Das muss man sich vorstellen. Und wir haben bei einem Model 3 ungefähr 180 Wattstunden pro Kilogramm. Und jetzt haben wir 500 als Next Step. Und das ist ja noch nicht Ende der Fahnenstange. In China wurde jetzt vor wenigen Monaten der 717 oder 714 Wattstunden Akku präsentiert. China ist natürlich jetzt leider auch irgendwie gerade der alles setzt, ja, bei Photovoltaik und bei Batterien. Aber da geht das hin. Also da geht das hin, wo wir hinkommen und dann brauchen wir uns über Langlebigkeit von Akkus im Auto, machen wir uns irgendwann überhaupt gar keine Gedanken mehr. Das sind once in a lifetime Produkte. Ja, eine Photovoltaikanlage hat man gedacht, nach 20 Jahren, Modul kaputt. Jetzt merken wir, nach 35 Jahren machen die immer noch über 90% Strom. Ne? Die halten ewig lange und die gehen eigentlich gar nicht kaputt. Ja, es ist ein Tritt drauf oder du haust mit dem Hammer drauf. Und bei den Batterien wird das ähnlich sein. Also wir haben hier bei den Eisenphosphat-Akkus in den Heimspeichern, haben wir simuliert 43 Jahre. Und die haben immer noch über 70% Kapazität. Das muss man sich vorstellen. Also das ist irre viel. Natürlich ein Heimspeicher wird nicht so krass benutzt oder stark beansprucht wie ein Autoakku. Aber trotzdem zeigt das, was in so Eisenphosphat-Akkus von vor 5, 6 Jahren noch schon für ein Potenzial drin war. Und jetzt werden die Akkus ja im Zweifel noch besser. Es gibt auch immer so ein bisschen technologiekritische Momente, das muss man auch sagen, auch bei der Photovoltaik. Es gibt dann neue Technologien, dann wird es neue Fertigungsprozesse dafür geben und da passieren auch wieder Fehler. Aber insgesamt ist der Trend des Besserwerdens ungebrochen. Ihr müsst euch nur eure Handys angucken oder eure Flachbildschirme, ne, die damals 2000 Mark gekostet haben für so einen Plasmabildschirm. Heute kriegst du einen großen Bildschirm für ein paar hundert Euro und der ist mega gut, viel besser als das, was wir vor ein paar Jahren hinbekommen haben. Ne? Und auch spielt auch alles so zusammen. Riesige Glasflächen, gut zu verarbeiten, kommt zum Beispiel aus dieser Bildschirmindustrie. Ne? Das war eine große Nachfrage da nach Flachbildschirmen. Dann hat man gemerkt, wie gut das funktioniert. Die Photovoltaik braucht ja auch Glasflächen, große Glasflächen. Wie kann ich die verarbeiten? Glas ist auch nicht gleich Glas. Das sind ganz, ganz spannende Sachen und alles wird im Detail immer weiter optimiert und plötzlich gibt es dann einen Sprung, wo ich ja auch immer noch darauf hoffe, dass Deutschland das schafft, bei den Feststoffakkus, wenn sie denn kommen, mitzuspielen. Und dann löst diese neue Technologie wieder die alte ab, wenn sie denn kostengünstig und effizient ist und auch mehr Vorteile bietet als die alte. Also das wird irre, was da auf uns zukommt. Und wir können uns das hier in Europa leider überhaupt nicht richtig vorstellen, dass es für uns eine wirtschaftlich, und da bin ich wieder bei der BWL, eine riesige Chance wäre, da mitzuspielen bei diesen zukünftigen Technologien. Da nehme ich Photovoltaik, Windkraft, Batterien, Wärmepumpen. Das ist alles die Zukunft und die Technologie von morgen. Das, was wir die nächsten 40, 50 Jahre produzieren. Und wenn wir da nicht versuchen mitzuspielen und auch den günstigen Strom zu machen, China macht das ja nicht, weil sie jetzt so wahnsinnig, die wollen einfach führend werden in den Technologien. Die wollen den Klimawandel natürlich bekämpfen, weil das für ihre Bevölkerung eine Bedrohung ist. Das ist klar, ist eins ihrer Ziele, aber sie wollen geopolitisch unabhängig werden und die Weltmachtvorherrschaft haben in der Industrie der nächsten 50 bis 100 Jahre. Und dafür brauche ich billige Energie. Das geht halt nur mit erneuerbaren Energien und das geht nur mit Batterien. Und das haben die sofort verstanden. Hans-Josef Fell, Hermann Scher sind alle hingefahren, haben denen das erklärt und die haben gesagt, jo, machen wir. Und wir haben eigentlich die Leute, die es verstanden haben, auch alle hier in Europa, haben aber überhaupt nicht verstanden, was da gerade alles abgeht. Und das ist wirklich kolossal. Deswegen sind auch solche Podcasts hier so wichtig, weil die Leute denken, wir haben irgendwie eine Wahl zwischen Verbrennungstechnologie und Elektroauto. Dann war ich auf einer Veranstaltung, habe einen Vortrag gehalten und dann sagt er zu mir, aber wir können doch nicht die Verbrenner aufgeben. Ja, das ist falsch gedacht. Ja. Das ist so, als wenn wir sind so gut im Verbrennerbau und sind wir ja auch, ne? Sind die besten Ingenieure haben wir da. Wir sind die führende Nation im Verbrennerbau auch. Blockheizkraftwerke, by the way, ist auch so. Aber wenn die ganze Welt keine Verbrenner mehr haben will, dann nützt uns das überhaupt nichts. Und das ist so, als wenn ich sagen würde, wir sind so gute Nokia-Handybauer. Wenn das aber keiner mehr haben möchte, dann kann ich die besten Nokia-Handys auf der Welt bauen.
Ja, du produzierst keiner mehr kaufen. Nische, ne? Das geht immer,
genau, es ist, immer weiter in die Nische. Natürlich, es gibt ja auch noch Kutschenbauer, Leute. Es gibt ja auch noch Kutschenbauer. Die gibt es heute auch noch. Das Argument ist irgendwie plausibel. Nein, natürlich nicht. Ne? Kutschenbauer gibt es auch noch und damals war das auch so, nee, wir machen doch das nicht, das ist doch viel zu gefährlich, das brennt alles und so, ihr habt da ja auch drüber berichtet. Nee, wenn am Ende keiner mehr Kutschen haben will, dann hat der Kutschenbauer Pech gehabt. Und genau das ist gerade bei der Automobilindustrie eigentlich der Fall und die Batterien sind natürlich ein großer Schlüssel. Und ja, das ist wirklich also, schade, dass viele das, ihr habt das verstanden, das ist super.
Ja,
das
ist schon mal, wenn sogar ich das verstanden habe, dann müsste es ja jeder verstehen. Wolfgang, ich komme gleich zu dir. Ich wohne ja hier im Schwarzwald. Und im Schwarzwald hatten wir die Uhrenindustrie. Fett-Uhrenindustrie, also die größte Uhrenindustrie der Welt. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Warum? Weil in Japan.
Die beste.
Ja, und die beste, also wirklich, man sieht das noch in Museen, dass es das gab. Und dann kam die digitale Uhr und die kam aus Japan, die war viel, viel billiger, viel genauer und keiner wollte mehr die Dings. Wir hatten hier die HiFi-Industrie, ja, was es sich Telefunken oder was es hier alles gab. Auch weg. Komplett weg. Und das gleiche sehen wir jetzt mit dem Auto, ja, also mit dem Verbrennerauto. Entweder
das erste Elektroauto war 1976 ein VW Golf, ne? Leute, das kommt aus Deutschland. Die KI-Entwicklung, Machine Learning.
Veto.
Aber
1881.
Ja, gut.
1881.
Aber in der Neuzeit. In der Neuzeit, ja, Porsche hat ja auch erstmal Elektroautos gebaut. Ja, also man sieht die Elektroautos.
Hier, hier im Porsche in Hannover waren ja auch die ersten Löschfahrzeuge waren elektrisch, ne? Ja. Also das ist irre eigentlich, dass wir das aufgegeben haben. Also und KI, ne, kommt auch MP3s. Es kommen viele Sachen, Glasfaser, kommen alles aus Deutschland.
Aber wir machen kein Geld damit.
Hingekriegt, das mal umzusetzen.
Ja, was ist mit euch BWLern los? Wolfgang, du wolltest eine Frage stellen.
Erstmal habe ich ja vor Glückseligkeit noch die Tränen in den Augen. Kurz mal abwischen, weil Felix hat das ja so auf den Punkt gebracht. Das ist ja beeindruckend. Muss ich mal erstmal wirken lassen. Aber irgendwas passt ja da nicht zusammen. Ne? Du bist ja BWLer, du sagst, die Preise sind ja gesunken in der Batterien. Das ist ja das, was ich auch beobachte. Wir haben einmal angefangen, wenn ich jetzt da richtig liege, $650 pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir genau auf den besagten Summen, die du da genannt hast. Aber dann erschließe ich mir nicht, wenn das doch so ist, dann müssten wir doch von den Autoherstellern längst erwarten können, dass diese Preisparität, die mal gesagt wurde, die du ja auch beziffert hast, also wenn $100 unterschritten sind auf dem Weltmarkt, dann hatten die Autobauer immer gesagt, dann ist das für uns überhaupt kein Problem. Wir kriegen die Autos zu erschwinglichen Preisen dann, die werden dann auf dem Verbrennerniveau gebaut und das sehen wir doch einfach nicht. Die tun sich immer noch schwer. Jetzt habe ich heute noch gelesen, liegt es daran, das hat glaube ich auch mal ein Gast von uns gesagt, dass es eine Querfinanzierung immer noch gibt, weil man die Verbrenner immer noch bis zum letzten Moment baut und mit dieser Querfinanzierung weiter die Elektromobilität dann versucht zu betreiben? Oder wie ordnest du das ein?
Ja, wir haben natürlich auch eine unfassbar starke Autoindustrie. Ne? Es gibt kein Land der Welt, wo die diktieren ja die Texte des Kraftfahrtbundesamts ins Ministerium hinein. Ne? Also das ist ja irre, wie gut die da vernetzt sind. Und wir haben natürlich, tun alles daran, dass wir die nicht irgendwie, denen irgendwas Böses tun. Jetzt verlängern wir wieder die Zulassung für oder die Abschaffung für Verbrennungsmotoren. Ja. Schieben wir jetzt noch mal ein bisschen nach hinten. Ja? Also so ein Irrsinn eigentlich. Und das große Problem ist, dass sie natürlich sehr mächtig sind, auch preismächtig sind. Und in China sehen wir eigentlich das, was kommt. Also wir haben in China schon $12,000 oder $10,000 für ein Auto, was hier so vergleichbar ist mit einem E-Golf mit einer großen Batterie, also von der Qualität, ne? Also diesen Delphin, also die BYDs, die es da gibt. Und da wird es auch hingehen. Man muss natürlich auch ein bisschen das relativieren. BYD kriegt, glaube ich, 1,5 Milliarden pro Jahr Subventionen einfach so. Ne? Also die müssen dafür nichts tun. Oder 1,3 Milliarden. Das ist irre viel Geld. Und die können natürlich dann auch ganz andere Preise anbieten. Und diese Preise werden aber irgendwann sickern in die Welt. Dafür ist die Globalisierung zu weit fortgeschritten, dass man das komplett verhindern könnte. Und dann werden die deutschen Autobauer massiv ins Schwitzen kommen. Das beste Beispiel ist die Photovoltaikbranche gewesen damals, dass sie einfach diese Größen nicht erreichen konnten, die chinesischen Firmen erreicht haben und dadurch dann die Preise nicht halten konnten und dann gab es Zölle und dann hat die Politik gesagt, so jetzt helfen wir euch gar nicht mehr und zack hat man 100.000 Jobs über den Jordan geschickt in der Photovoltaikindustrie. Und das Schlimmste wäre genau das Gleiche jetzt zu machen bei den Automobilkonzernen. Also wir sagen, wir produktionieren euch so gut wie es geht, bis es nicht mehr geht, solange über den Verbrenner bis zum Nimmerleinstag und dann schwappt irgendwann die politische Lage und man merkt, oh, wir müssen unseren Leuten hier eigentlich ermöglichen, auch elektrisch durch die Gegend zu fahren, günstig. Und davor habe ich eigentlich am meisten Angst, weil die Jobs und die Wertschöpfung, die natürlich hier im Land dann verloren gehen.
Sorry, dass ich unterbreche, aber ist dieser Kipppunkt nicht längst zu sehen? Weil wir das doch genau jetzt sehen, die ganze Entlassungswelle.
Absolut.
Das ist doch eigentlich genau das, was du erzählt hast, dass dieser Kipppunkt längst erreicht ist.
Ja.
Und dass diese Nachzugswelle, dieses Verpassen, diese Welle überspült hat und genau uns da mitgenommen hat. Ne?
Du siehst das jetzt auch schon. Die ersten Sachen kommen ja. Also nachdem diese Förderung weggefallen ist, da haben dann die Autobauer die Förderung übernommen. Jetzt kommen sie mit Riesenrabatten, den ID.3, 5000 Stück. Für 250 oder 240 Euro im Leasing, den ID4 oder den Enyaq haben sie für 169 Euro im Leasing. Also irre Preise, aber der Verkaufspreis nicht. Ja, also die machen das dann anders, dass sie sozusagen über Leasing-Angebote sozusagen die Preise drücken. Aber die Preise sind in Europa beziehungsweise in Deutschland so heilig, da will keiner ran. Ja, das ist auch aus gutem Grund. Ja, also wenn du einen Listenpreis hast bei Mercedes, dann kriegt den Sixt für ungefähr 40-50%, manchmal sogar 60% unter Liste, kriegt er den angeboten und dann verkauft er den irgendwann später und hat noch einen Gewinn gemacht. Ja? Also diese Listenpreise sind bei uns Fabelpreise und das ist im Grunde das, was leider aber der Normalbürger immer hat. Ja? Es sei denn, er fängt jetzt auch an mit Leasing oder so, ne? Weil die Leasingangebote so super günstig sind. Aber das ist so das was wir hier haben. Eine sehr starke Marktmacht und sehr starke Macht der Automobilindustrie. Und deswegen ist das bei uns noch nicht ganz durchgeschlagen. Aber aufhalten lässt sich das Ganze
und
nicht.
Spannend, egal wie mächtig. Finde ich da Norwegen. Die haben ja keine eigene Autoindustrie. Die waren weit vor uns, genau. Sind weit vor uns. Ich war letztes Jahr da und habe mir das Thema Fernbusse mal angeguckt. Und die haben gesagt, wir würden ja gerne europäisch bestellen. Aber es gibt nur Chinesisch. So, und dann haben die mir erklärt, dass die chinesischen Hersteller A, subventioniert werden und B, dazu aufgefordert, Überkapazitäten im großen Stil zu produzieren. Das heißt, da ist ja der Skaleneffekt richtig heftig. So, und dann sitzen die auf ihren Autos im eigenen Land und wissen nicht, wohin damit und müssen die zu Dumpingpreisen irgendwo in die Welt geben. Und das tun sie. Und das ist genau das Thema.
Also das ist irre, was gerade in der Welt passiert. Also BYD hat Flächen in brasilianischen Häfen angemietet, wo sie Autos hinliefern und dorthin stellen. Das muss man sich vorstellen. Also da ist so viel Geld und so viel Überschuss an Kapazität, damit auch die Zahlen stimmen. Also das ist irre. Ne? Das ist irre, was da gerade passiert. Das sind diese übersubventionierten Märkte, die immer wieder entstehen. Vor allen Dingen, wenn man so eine riesige Wirtschaftsmacht wie China hat, die wirklich will. Die auf Kosten, koste es, was es wolle, die Weltführerschaft in einem Bereich haben will. Und da ist das auch völlig okay.
Vorher schon.
Genau, und die anderen auch dann damit teilweise kaputt macht. Das haben wir bei der Photovoltaik gesehen, das sehen wir jetzt bei der Automobilindustrie. Und da muss, das ist tatsächlich, das ist ein riesen Irrsinn teilweise auch. Ja, das ist auch wahrscheinlich der Grund, weil sie ein bisschen schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht mit riesigen Zöllen jetzt gerade agieren, wie jetzt der Trump irgendwie anfängt und wir zwar in der EU sagen, wir machen ein paar Zölle jetzt mal auf eure Autos und die aber nicht sagen, oh, jetzt machen wir aber mal das Gleiche für euch und doppelt so schlimm, sondern die Chinesen wissen auch, dass die nicht ganz mit fairen Karten spielen. Und da, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Autos dann irgendwann tatsächlich auch in der Masse ankommen und dann wird vielleicht ein paar Verschrottungen geben. Ne? Das, was mich halt ärgert, ist diese Ressourcenverschwendung, diese ungemeine, also bei Batterien vor allen Dingen, das ist ja so viele Rohstoffe, die da drin sind, vielleicht bei Eisenphosphat nicht ganz so viele wertvolle Rohstoffe, aber dass wir daraus dann am Ende dann irgendwie wieder was rausholen können bei den Batterien, dass wir die recyceln können, dass wir da eine Kreislaufwirtschaft rausbauen können, das ist der einzige Trost, den ich im Moment gerade habe.
Ja, die haben wir ja dann bei uns. Wenn wir die nicht wieder rausgeben, haben wir sie erstmal. So, und wenn wir sie hier nutzen, sitzen wir auf den Rohstoffen. Das haben wir aber noch nicht verstanden, dass wir die nach Äthiopien oder nach Polen oder sonst wohin, wie alten Verbrenner geben, sondern wir müssen hier den Stopp machen und hier die Rohstoffe quasi aufbereiten. Unser Wissen, das ist eigentlich unsere Chance, da nochmal ins Thema zu kommen. Und dann sind nämlich die Rohstoffe hier und wir können sie nutzen.
Wir sind ja schon ein bisschen auf der Metaebene. Ich würde gerne mal konkreter werden. Und zwar fragt sich natürlich der werte Hörer oder die werte Hörerin dieses Podcasts, wann kann ich denn endlich mir ein Auto kaufen für 25.000 Euro mit einer 200 Kilowattstunden Batterie, den ich mit, sagen wir mal, 500 kW laden kann. Wann kann ich das machen?
Man muss dazu sagen, also wann das kommt, dass ein 200 Kilowattstunden Akku in einem PKW drin ist, das wird wahrscheinlich irgendwann der Fall sein. Aber der normale, für 20.000 werde ich das wahrscheinlich dann auch noch nicht kaufen können. Mhm. Aber so in, ich würde schätzen, 7 bis 10 Jahren haben wir wahrscheinlich Autos, die deutlich weiterfahren können als ein Verbrenner mit einer normalen Tankladung. Ja? Und die dann für den für einen deutlich günstigeren Preis zu haben sind als heute einen Verbrenner im Neuwagenbereich, als dieser Listenpreis, von dem ich vorhin geschrieben habe, gesprochen habe. Genau.
Ich sehe das ja immer, wenn ich den E-Trucker zuschaue, der lädt ja auch immer mit über 300 oder bis zu 300 kW, weil er halt einfach einen großen Akku hat und dann kann er natürlich reinbuttern. Mir ging ja gar nicht so sehr um die Reichweite von einem 200 kW Akku, sondern einfach um die Ladegeschwindigkeit. Und du hast ja vorhin gesagt, dass die Batterien ja immer kompakter werden, so nenne ich es jetzt mal, also dass da immer mehr Strom gespeichert werden kann pro Kilogramm und dann wäre ja irgendwann das Problem nicht mehr gegeben, mit 200 kWh Akkus durch die Gegend zu fahren, weil die ja auch nicht so schwer sind. Das ist so mein Hintergrund, den ich da habe. Ich will ja eine hohe Ladegeschwindigkeit. Das ist ja, muss man ja ehrlich sagen, immer noch der größte Kritikpunkt, mal abgesehen von der Reichweite, ist die Ladegeschwindigkeit. Die Leute, die noch kein Elektroauto gefahren sind bisher, die verstehen halt einfach nicht, dass das eigentlich kein Problem ist, wenn man eine halbe Stunde steht. Aber erklär das mal jemand, der das noch nie gemacht hat. Und das verstehe ich auch. Also was soll ich denn sagen, wenn mir jemand sagt, in 5 Minuten habe ich gelandet, geladen, beziehungsweise getankt, und du kommst mir hier mit 40 Minuten Ladezeit von 10% auf 80%. Ja, verstehe ich schon, wenn man das noch nie gemacht hat, dass man das nicht versteht.
Das geht wahrscheinlich schon schneller. Die Ladeleistung wird wahrscheinlich schon schneller besser werden.
Ja, yeah, die wird ja ständig besser.
In 3, 4 Jahren.
Genau.
Ja, da bin ich ja sehr neidisch, was die aktuellen Tesla.
Ich habe ja, ich weiß nicht, ob das bei BYD war oder ob das bei CATL war. Die haben ja ein Auto vorgestellt, wo da zwei Ladestecker drin sind, wo du mit zwei Ladesteckern gleichzeitig.
Und das war gerade diese, was Felix erwähnte, ja,
mit dem. Okay.
1 Megawatt, ne?
1000 Watt, 1000 kW Ladeleistung, ja. Das ist irre.
Da geht er erstmal das Licht aus im Dorf, wenn der anfängt zu laden. Meine Güte, das ist echt krass.
Genau, das wird auch eine Herausforderung, die Netze, ne? Das ist klar, ja. Klar.
Aber absolut, gut, absolut. Die wissen das ja heute schon und die können das ja Stück für Stück erweitern. Und das machen die Energieversorger auch. Und das ist ja auch ein Geschäft für die Energieversorger. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, ich bin ja hier im Schwarzwald an der A81 und es gibt hier einen Supercharger, wo ich auch immer lade. Und da gibt es einen großen LKW-Parkplatz. Das ist ein wirklich großen LKW-Parkplatz. Und ich frage mich, warum fangen die da jetzt nicht schon mal an, da Ladestationen für LKWs aufzubauen? Weil wenn ein Auto lädt, dann lädt er, was weiß ich, 50, 60 Kilowattstunden in den Akku. So, wenn ein LKW kommt, dann lädt er halt mal 3, 4, 5, 600 Kilowattstunden in den Akku. Das heißt, da kann man doch viel mehr Geld verdienen. Und dann verstehe ich nicht, warum da die Betreiber jetzt nicht schon anfangen, also proaktiv jetzt da Ladesäulen zu bauen und für die LKWs, weil die werden ja auch immer mehr.
Weil die Beratung nicht da ist, weil die Leute immer noch an ihrem Diesel hängen. Da gibt es ganz, ganz viele strukturelle und Prozesse, die einfach noch nicht in den Köpfen sind. Dann sind die Fahrzeuge noch erstmal wesentlich teurer, was die Maut aber wieder hinten raus aufholt sozusagen, wenn man das mal ganz technisch.
Ja
gut,
das ist ja die Seite der LKW-Fahrer. Aber ja klar, aber ja, und dann, da sehe ich mir ja jeden Sonntagabend an, wie das eben wunderbar funktioniert und dass es diese Probleme eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber
lass mich mal den Satz weiterdenken. Wenn ich keine Nachfrage habe nach Ladeinfrastruktur für LKWs, weil keine Spedition das machen möchte, dann wird auch keiner einen Genehmigungsprozess in Gang setzen. Dann wird auch keiner da was bauen. Nur für den Fall, dass es gebraucht werden könnte, sondern da sind die eher, ich sag mal, vorsichtig mit ihrer Ladeinfrastruktur für die PKWs jetzt dabei und legen da den Fokus drauf. Und die Preo ist nicht LKW gerade. Was ich ganz spannend fand, ich komme ja auch gerade direkt von der Hannover Messe heute, war ein Ladesystem, was sozusagen den Pufferspeicher drin hat, die quasi nicht den Trafo brauchen, weil das ist ja gerade das Nadelöhr. Und die puffern sozusagen 4 Ladevorgänge von einem Porsche Taycan, hat er mir erklärt. Und damit könnte er rein theoretisch auch 2 LKWs puffern, so bevor er einmal wirklich was aus dem Netz braucht. Und das ist ja eigentlich der Gedanke, den die Leute brauchen, um dann quasi auch loszulegen, weil sie halt wissen, das funktioniert ein bisschen schneller, ich brauche keinen Trafo, ich brauche dies nicht, ich brauche jenes nicht. Aber trotzdem muss ich ja irgendeine Infrastruktur erstmal hinstellen. Und da sind wir alle gefordert, jetzt wir als Multiplikatoren, wir als Berater, wir als Hersteller von Dingen, das genau auf den Weg zu bringen. Und dann, wenn diese ganze Kette funktioniert, die ich gerade aufgezählt habe, dann kommt auch jemand und bestellt und sagt, ich möchte gerne.
Ja, die muss ich auch ein bisschen widersprechen. Also die LKW-Tankstellen werden auch gebaut, noch nicht ganz so viel wie die großen.
Gebe ich dir recht,
Für PKWs, ne? Also bei PKWs haben wir ja ein unfassbares Ladenetz jetzt schon. Also ich bin total, die ersten Jahre, wo ich mit dem Kona da unterwegs war, das war ja, da hast du irgendwie 50 kW und dann hat er 45 geladen, da ist abgebrochen und du hat das Glück, wenn am Autohof eine Schnellladesäule stand. Jetzt ist es so, du fährst raus, da stehen mindestens eine gefühlt. Ja, du hast halt fast jedem Autohof Schnellladesäulen und da können ja solche LKWs auch laden. Ja, also das ist ja auch das Verrückte, die können ja, ist ja denen egal, ob sie bei einem extra LKW-Parkplatz stehen oder bei einem PKW-Parkplatz, solange sie da irgendwie hinpassen. Ja, die koppeln ab, die fahren da ran, laden voll und fahren wieder und koppeln wieder an. So. Und deswegen gibt es da auch noch nicht so den Druck dahinter. Mhm. Wenn jetzt aber die großen Spediteure merken, wie günstig die Kilometer mit einem LKW auf elektrisch sind, ne, dann wird das ganz schnell kippen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal endlich versteht, dass Wasserstoff irgendwie 2,50 Euro pro Kilometer irre teuer ist und ein Elektro-LKW mit 50 bis 70 Cent daherkommen. Ne? Und bei Wasserstoff ist bei 1,80 bis 2,50 Euro oder so irre teuer. Ja. So, und dann machst du das natürlich nicht. Und dann kommen die großen Batterien, die habe ich ja gerade, haben wir gerade erzählt, die werden effizienter, die werden besser. Dann hast du da einen Megawatt an Akku, der fährt mit 800 Kilometern, dann Standzeiten ist auch kein Problem mehr. Der E-Auto-Trucker macht da ja auch seine Pausen und hat dann in der Zeit auch schon wieder vollgeladen oder genug geladen, um wieder weiterzukommen. Also das ist alles schon in der Entwicklung. Nur auch
wenn das jetzt ausgerechnet an deinem Parkplatz da noch nicht passiert, ist es insgesamt gerade aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass es schon ein bisschen schneller geht. Aber gut, dann dauert es halt hier in Deutschland auch sowieso immer irgendwie alles gefühlt ein bisschen länger. Ne? Regierung haben wir auch gedacht, das haben wir jetzt alles schon, haben wir auch nicht. Also wir haben so viele Sachen irgendwie Rollout, ne? Dachten wir auch, hier sind Rakete, ne? Kriegen wir seit 30 Jahren auch nicht hin. In anderen Ländern hast du 99%. In Italien hast du die dritte Generation Smart Meter. Hier haben wir noch nicht mehr die erste draußen. Also wir sind so richtige
ich Sprinter. Ich habe schon mal einen.
Bei den,
ja, ich auch. Aber die wurden schon eingebaut. Ne?
Ja, das ist klasse.
Wobei ich muss den Autohof ein bisschen in Schutz nehmen. Wir haben da schon seit Jahren Supercharger und dann wurde es noch ausgebaut. Jetzt haben wir da 12 Supercharger. Wir haben außerdem noch einen anderen Anbieter, ich glaube Allego, mit 2 oder 3 Ladesäulen mit jeweils 2 Punkten. Also die haben wirklich viel schon gemacht und sind da ganz vorne dabei. Aber wir haben da eben auch einen riesen LKW-Parkplatz, der am Wochenende immer voll ist natürlich. Da müsste man gar nicht so schnell laden. Die stehen ja sowieso komplett übers Wochenende. Also dafür könnte man was anbieten und dann noch ein paar Schnellladesäulen dahin bauen. Für LKW Platz wäre da genug. Vielleicht kommt es ja auch noch. Ich habe auch festgestellt, dass bei mir in Empfingen an der Autobahn jetzt gerade wieder ein Ladepark entsteht von der ENBW mit 20 Ladepunkten, Schnelllader. Also und da kommt, glaube ich, sogar noch ein Dach oben drüber. Und also es tut sich wahnsinnig viel. Es tut sich wahnsinnig schnell sehr viel. Und ich bin irgendwie jetzt auch, Felix, nach dem, was du jetzt heute erzählt hast, sehr, sehr optimistisch, dass wir jetzt endlich mal den Kipppunkt auch dahin bekommen, dass die Leute auch jetzt endlich mal verstehen, ich muss mir ein Elektroauto kaufen und alles andere macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, dass einfach die Zahlen, die ja jetzt irgendwo bei 17-18% rumdümpeln seit Monaten, dass die mal endlich nach oben gehen und ja, dass Elon Musk vielleicht irgendwann mal sagt, ich lasse es mal bei Tesla.
Muss man noch mal sagen, also ja. Die sind emotionsloser wie jetzt genau, ja, diese Privatanwender.
Da kommt es ja jetzt
auch. Sie sehen die Zahlen, genau was du sagtest, ja. Sie sehen jetzt schon, das lese ich hier rauf und runter in Foren, dass der Dieselpreis für die quasi höher ist. Dann kommen die ganzen Gesamtkosten, diese TCO, Total Cost of Ownership. Das gucken die sich an und deshalb auch dieser Nano Jansen, wo der unser Elektrotrucker, unser Gast mal drin war und noch fährt, die sind da immer zulos. Der hat jetzt, glaube ich, 43 LKWs, ne? E-LKWs am Start und die gucken ganz knallhart auf die Kosten, die sind überzeugt. Ich glaube, das ist eher ein Selbstläufer noch, wie das im Privatbereich, wo man, wie wir alle dran arbeiten müssen, wie überzeugt man die Leute, wie kriegt man dann hin, obwohl der Drops, genau wie du sagtest, Felix, längst gelutscht ist.
Ja, du kannst das nicht mehr umdrehen. Also die Leute, die noch denken, dass wir irgendwie die Energiewende zurückdrehen oder die Windkrafträder wieder abreißen, weil sie so hässlich sind, ne? Frage ich, haben wir die Kohlekraftwerke gebaut, weil sie so schön sind oder was? Ne? Also das ist ja völliger Irrsinn, ne? 30% des Stroms kam schon aus Wind und wir wissen, dass wir irgendwie auch ein bisschen nachhaltiger, effizient oder ressourcenschonender unterwegs sein müssen. Das ist Elektromobilität pur. Es ist effizient genutzt, die Energie und auch diese Importe an Öl, die wir dann nicht mehr brauchen. Das ist Faktor 4 besser. Und das ist ja Wahnsinn. So wie eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom 4 wieder Kilowattstunden Wärme macht, ja. Das würde Gasverbrauch auch einfach mal, oder die Energie, die wir vorher für Gas importiert haben, würde sich einfach mal vierteln. Das ist irre, was die erneuerbaren Energien haben. Und diese Effizienz wird kein Trump, wird kein Putin irgendwie umkrempeln können. Das wird nicht funktionieren. Und selbst ein Friedrich Merz, der wirklich ganz wenig leider von der Energiewende verstanden hat. Ich hoffe ja immer, die laden mich mal ein und können ihm mal ein bisschen Nachhilfe geben, ja, mit Lindemann und ihm, ne, und sagen, hey, stell dich an die Spitze, Friedrich. Stell dich an die Spitze der erneuerbaren Energien. Du kannst nur gewinnen, ja. Weil verlieren wirst du so oder so, wenn du versuchst, dagegen zu arbeiten. Du musst nur auch die großen Konzerne irgendwie mal mit ins Boot holen. Die müssen ein bisschen von dem Kuchen abgeben, aber das führt dann zu einer Demokratisierung und der Energieversorgung und auch zu einer Stärkung der Demokratie insgesamt. Das haben die Politiker leider auch überhaupt noch nicht verstanden. Und die Elektromobilität ist ein Teil davon, ein kleiner Teil davon.
Ja, ich weiß nicht, ob der Politiker das nicht verstanden hat, der Friedrich Merz, weil...
Oder ob er es nicht will, das kann man auch sagen.
Ich glaube, er hat das sehr gut verstanden, aber er ist, glaube ich, ein Stück weit ein Populist. Ich mache das daran fest, dass er ja gegen die Wärmepumpen geknattert hat, wie blöd. Und dann ist er in so eine Firma reingegangen, hat die Wärmepumpen
in die Kammer
gehalten, hey, wir müssen mehr Wärmepumpen bauen, das ist ganz toll.
Ja.
Was mir halt aber auch Sorgen macht, ist, dass eine Partei wie die AfD, die ja massiv auch dagegen kämpft, dass wir eben vernünftig werden, mittlerweile bei 24% steht. Also ein Viertel der Bürger wählen eine Partei, die den Klimawandel leugnet und die alles versucht, ja, das zu verhindern.
Wobei Alice Weidel ja neulich gesagt hat, sie hätte was mit Klimaschutz am Hut.
Ja, naja.
Mhm. Habe ich auch
gedacht. Ja, das ist gut.
Hat sie bestimmt
da reinspielen.
Ja, also ich glaube auch, dass die Politiker alle das verstanden haben, aber das ist denen wurscht, sondern sie sagen, okay, was will mein Wähler, und dem erzähle ich das, was mein Wähler hören möchte. Das ist, glaube ich, das Problem.
Also 30 Jahre Desinformation, wohin das führt, sehen wir ja in den USA. Ne? Die reichsten Milliardäre, absolut, Charles Koch in den USA, haben jetzt letztes Jahr $4 Milliarden ausgegeben für Desinformationskampagnen beziehungsweise das Heartland-Institut, was weltweit Desinformation zu erneuerbaren Energien macht. Deswegen sind solche Podcasts hier wie euer auch so wichtig. Ne? Ja. Und wenn du 30 Jahre lang den Leuten Quatsch erzählst, dann glauben die irgendwann sogar diesen Quatsch. Klar. Und das ist das riesige Problem. Und wir sind nicht gebildet genug, das so zu erkennen. Vielleicht ist das auch gewollt, ja, dass wir, ne, dass wenn wir alle hochgebildete junge Leute aus den Schulen kommen hätten, dann könnte man wahrscheinlich das ganze Wirtschaftssystem zusammenstreichen, weil dann würde man den ganzen Quatsch, würden sie gar nicht mehr kaufen.
Aber da brauchst du mehr als 30 Sekunden, die du bei TikTok hast.
Genau, bei TikTok kannst du bis 10 Minuten und das sind meine besten Videos. Also du kannst bei TikTok 10 Minuten und meine größte Zielgruppe ist 55 plus und auch bei YouTube 45 plus. Das sind die größten Gruppen da und ich hoffe, dass wir da den einen oder anderen dann erreichen und der dann merkt, das könnte ja vielleicht doch stimmen. Sonst haben wir am Ende echt ein Problem. Und die wirtschaftlichen Folgen sind im Billionenbereich. Ne? Also die größte Katastrophe für die Weltwirtschaft ist die globale Erwärmung. Und da braucht man gar nicht drüber reden. Ja. Das wäre die größte wirtschaftliche Katastrophe überhaupt.
Alle Kanäle von Felix verlinke ich in den Shownotes. Felix Goldbach, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Es war super interessant. Das sieht man auch daran, dass die Folge deutlich länger geworden ist als normal. Vielen Dank.
Tut mir leid, ja.
Das ist super. Und
alles gut.
Ich denke mal, wir laden dich irgendwann mal wieder ein. Und ich glaube, die Zeit wird nicht so weit weg sein, dass wir dich wieder einladen. Dankeschön, dass du dabei warst. Dankeschön auch an Wolfgang, an Jessica und an Julia Maulhaar. Jessica
Reichelt
und Wolfgang Paul. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss und bis in einer Woche.
Ciao, ciao.
Bye, bye. Tschüss.
Ciao, tschüss. Ciao, ciao.